dem Brennglas.
Politik näher betrachtet.
Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir schon wieder mit einer neuen Folge unseres Politik-Podcasts mit dem Brennglas. Hier wird Politik näher betrachtet. Auch heute nach der üblichen Struktur, die ihr bereits kennt, wenn ihr schon länger bei uns sein solltet. An euch, ebenso wie an eventuell neue Zuhörerinnen und Zuhörer, zunächst mal ein Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Raphael Schulz. Freut uns sehr, dass ihr dabei seid. Nach den gleich folgenden zwei Brennglas-Updates für heute, einer kurzen Zusammenfassung zweier Themen bzw. Entwicklungen, die sich seit unserer letzten Folge ereignet haben und die wir für erwähnenswert halten und für euch kurz einordnen möchten, werden wir ins Hauptthema einsteigen. An dessen Ende wird es auch heute wieder unsere regelmäßige Rubrik des Näher erklärt geben, in der wir zentrale Begriffe oder auch mal Organe oder Institutionen etwas genauer erklären, um das Verständnis des Gesamtkontextes zu erhöhen und euch im Idealfall die eigene Meinungsbildung noch mehr zu erleichtern. Schließen wollen wir sodann auch heute mit einem üblichen Fazit, in dem wir auch unseren persönlichen Einschätzungen zu einem behandelten Thema in der Regel etwas Raum geben. Doch ehe wir lüften, worum sich unser heutiges Kernthema drehen wird, hole ich mal meinen geschätzten Co-Host und Kollegen Xiao Zhen mit in die Sendung. Servus Xiao, wie geht's dir heute? Bereit für Folge 62?
Ja, grüß dich und servus in die Runde. Mir geht's aktuell ganz gut. Ich versuche ja gerade mit einer selbstverordneten FDH-Diät etwas abzunehmen. Und
wo willst du was abnehmen?
Bislang klappt es zumindest gefühlt ganz gut. Mal abwarten, was die Waage so sagt. Die Herausforderung in meinem Fall ist ja, dass ich mich nicht einfach draufstellen kann, sondern bis zum nächsten Termin bei meinem Facharzt warten muss, der das geeignete Equipment hat, um mich ohne Rollstuhl wiegen zu können. Und der ist erst wieder im März nächsten Jahres. Ja, bis dahin reicht aber wahrscheinlich auch ein monatlicher Blick in den Spiegel. Ein Cheat-Day pro Woche erlaube ich mir aber und der ist diese Woche heute. Daher freue ich mich, dass wir uns nach der Aufnahme gleich zum Essen gehen treffen. Also hohe Motivation meinerseits für die heutige Aufnahme.
Ja, das hört sich doch gut an. Und ja, ich habe auch schon ein leichtes Hüngerchen. Ich habe mich heute aber ansonsten bewusst mit Befindlichkeitsaussagen zum Einstieg zurückgehalten. Offen gestanden bin ich schon wieder urlaubsreif. Aber dafür ist jetzt keine Zeit, wenn wir pünktlich am Buffet sein wollen. Aber die Zeit ist nun reif, euch mal zu verraten, was wir heute genau vorhaben. Unser heutiges Hauptthema soll sich ausnahmsweise mal um etwas drehen, das unserer Wahrnehmung nach in der medialen Berichterstattung bisher sehr kurz kam. Daher geht es vermutlich vielen so wie uns, als wir auf der Suche nach einem Thema für heute waren, vom EES, dem sogenannten Entry-Exit-System, das seit dem 12. Oktober 2025 in 29 europäischen Ländern gilt, darunter auch Deutschland, haben wir bis zur Recherche ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen. Was ist das System genau? Um diese Frage soll es als erstes gehen, gleich nach unseren Updates. Vorab nur so viel, es soll die Wirksamkeit und Effizienz der Kontrollen an den EU-Außengrenzen verbessern. Es geht also um ein System zur Steuerung und Kontrolle von Ein- und Ausreisen aus bzw. in sogenannte Drittstaaten, also Ländern, die weder Mitglied der Europäischen Union noch des europäischen Wirtschaftsraums sind. Das System soll vor allem digitaler werden und analoge Passstempel ersetzen. Aber mehr dazu später. Die erst kürzliche Einführung des neuen Systems war uns Anlass, uns dieses System heute mal näher anzusehen. Hinzu kommt, dass die deutsche Asylpolitik unter dem aktuellen Bundesinnenminister unseres Erachtens wieder deutlich restriktiver geworden ist, was demnach einen Blick auf ein solches Thema für uns zusätzlich besonders lohnenswert macht. Nachdem wir also gleich noch genauer klären werden, was es damit auf sich hat, wollen wir uns sodann anschauen, was denn BefürworterInnen und was KritikerInnen des neuen Systems dazu so sagen. Vor allem, da es auch mit der Speicherung sensibler personenbezogener Daten einhergehen soll. Unser späteres Näher erklärt wird sich heute dann um den sogenannten Schengen-Raum drehen, da er eng im Zusammenhang mit dem neuen EES steht. Somit bleibt gespannt und bleibt gerne weiter dran. Hier ist nun erst einmal, wie angekündigt, unser heutiges Brennglas-Update.
Ja, in unserem ersten Update wollen wir nach langer Zeit mal wieder in den Sudan blicken, der medial leider immer noch vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit bekommt, obwohl die Vereinten Nationen die Lage in dem Land als die größte humanitäre Krise der Welt bezeichnen. Seit dem offenen Krieg zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces, auch RSF genannt, der im April 2023 ausgebrochen ist und bis heute andauert, hat sich der Sudan zur größten Vertreibungskrise der Welt entwickelt. Millionen Menschen sind innerhalb des Landes und in die Nachbarstaaten geflohen, ganze Städte wurden entvölkert, Märkte und Lieferketten zerschlagen. In unserer 32. Folge vom 7. Mai 2023 haben wir uns ausführlicher mit den Hintergründen der vielen Konflikte und Kriege im Sudan beschäftigt, auf die wir heute im Rahmen des Updates nicht näher eingehen können. Also hört gerne mal in die besagte Folge rein, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet. Nun erlebt die Region Darfur erneut Massengewalt, während in allen Bundesstaaten das Gesundheitssystem kollabiert. Kliniken sind zerstört oder aufgegeben, Cholera und Hunger breiten sich aus. Hilfsorganisationen warnen, dass Belagerungen, Checkpoints und Plünderungen lebensrettende Konvois blockieren, mit absehbaren Folgen. Steigende Sterblichkeit, akute Mangelernährung bei Kindern, Vergewaltigung als Kriegswaffe. Dieser Krieg vernichtet nicht nur Infrastruktur, er zerreißt das soziale Gefüge des Landes. Und jede Woche ohne gesicherten Zugang vergrößert die humanitäre Schuld. Vor diesem Hintergrund ist Ende Oktober die Schlacht um Al-Fashir eskaliert. Am vergangenen Sonntag haben die RSF nach über 500 Tagen Belagerung die Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Darfur gestürmt und eingenommen. Sie galt als die letzte bedeutende Bastion der sudanesischen Streitkräfte in Darfur. Augenzeugenberichte und internationale Organisationen melden schwerste Massaker, gezielte Tötungen von Zivilistinnen sowie Angriffe auf Kliniken. Der UN-Menschenrechtskommissar spricht von alarmierenden Hinweisen auf schwerste Verbrechen. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte die RSF-Offensive scharf.
Die Einnahme von Al-Fashir verschiebt die faktischen Frontlinien. Die RSF kontrollieren weite Teile Darfurs und große Teile von Kordofan. Das sudanesische Militär hält den Osten mit Port Sudan als Verwaltungszentrum und verteidigt Korridore in Zentral-Nordsudan. Unabhängige Konfliktdatenbanken und regionale Medien beschreiben ein de facto Zwei-Staaten-Szenario, eine fragile Aufteilung, in der Versorgungswege, Grenzräume und urbane Achsen immer wieder umkämpft sind. Die humanitäre Bilanz ist währenddessen verheerend. Laut der UN-Organisation UNHCR sind insgesamt fast 12 Millionen Menschen auf der Flucht. Allein innerhalb des Landes bewegen sich je nach Zählzeitpunkt um die 9,5 bis über 10 Millionen Binnenvertriebene. Aktuell melden Schnellanalysen der Internationalen Organisation für Migration neue Flüchtlingsbewegungen aus Al-Fashir und dem nahegelegenen Bara. Das macht den Sudan, wie schon erwähnt, zur größten Vertreibungskrise der Welt. Darüber hinaus ist der Hunger zur zweiten Front geworden. Schon Ende 2024 warnten UN-ErnährungsexpertInnen, dass in Nord-Darfur, auch in Al-Fashir und Lagern wie Zamzam eine Hungersnot heranwächst. Und 2025 gilt erst recht, wenn Hilfslaster nicht großflächig durchkommen, rutscht die Region tiefer in den Notstand. Konvois werden gestoppt oder geplündert, Straßen sind versperrt, Vorräte reißen ab. Viele Familien kochen inzwischen Tierfutter, trinken verschmutztes Wasser und wissen nicht, wie sie die nächste Woche überstehen sollen. Parallel dazu rollt auch noch eine landesweite Cholerawelle über alle 18 Bundesstaaten. Viele Kliniken sind außer Betrieb. Medizinische Teams werden bedroht oder müssen sich zurückziehen. In den Camps ist sauberes Wasser oft Mangelware. Die Letalität steigt. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen berichtet von über 2300 Cholerafällen mit 40 Todesfällen in gerade einmal einer Woche und spricht von der schwersten Epidemie seit Jahren. Und die WHO dokumentiert eine Serie von Angriffen auf das verbliebene Gesundheitssystem bis hin zu tödlichen Attacken auf eine Geburtsklinik in Al-Fashir.
Die Kriegsführung trifft Zivilistinnen gezielt. Aus Al-Fashir werden Haustürexekutionen, sexualisierte Gewalt, Erpressung an Fluchtkorridoren und Angriffe auf Schutzunterkünfte gemeldet. Bei einem Überfall der RSF auf ein Vertriebenenzentrum an der Universität kamen Dutzende ums Leben. Zeitgleich häufen sich Berichte über Massaker an Patientinnen in Kliniken. Diese Muster erinnern an die schlimmsten Kapitel der Darfur-Kriege, mit Satellitenanalysen und forensischen Auswertungen, die die Dimension der Gewalt untermauern. Ja, und was passiert auf politischer Ebene? International wächst zwar der Druck, er bleibt aber fragmentiert. Die EU verlängerte ihr Sanktionsregime und warnte zuletzt, die Einheit des Landes stehe auf dem Spiel. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte die Al-Fashir-Offensive. In den USA fordern führende Senatoren die Einstufung der RSF als Terrororganisation. Nach einer früheren US-Feststellung, dass die RSF-Verbrechen den Tatbestand von Völkermord erfüllen. Die Afrikanische Union verurteilte die Gräueltaten in einem Sondersitzungskommuniqué und versucht, politische Kanäle zu bündeln. Auf der Verhandlungsschiene gab es noch im Oktober vorsichtige Bewegungen. In Washington liefen indirekte Vorgespräche zwischen dem sudanesischen Militär und den RSF, um eine Grundlage für formale Waffenstillstandsverhandlungen zu schaffen. Gleichzeitig zweifeln jedoch viele humanitäre Organisationen, ob ohne verbindliche Schutzmechanismen für Zivilistinnen und klare Zugangsvereinbarungen eine spürbare Entlastung möglich ist. In Darfur jedenfalls sprechen die jüngsten Vorfälle leider gegen eine schnelle Deeskalation. Die sicherheitspolitische Lage ist weiterhin volatil. In Nord-Kordofan intensiviert sich der Kampf um Knotenpunkte wie Bara, in Khartoum und am Nilbogen schwanken die Linien, aber der Osten bleibt weitgehend unter der Kontrolle der Regierungstruppen. Im Westen verfestigen die RSF ihre Positionen und verbinden sie mit grenzüberschreitenden Routen Richtung Libyen und Tschad. Ein strategischer Vorteil, der Nachschub und Einnahmen für die Miliz sichern soll.
Was jetzt politisch entscheidend sein könnte, wären drei Dinge. Erstens, gesicherter humanitärer Zugang inklusive verlässlicher Deconfliction-Mechanismen, also Strategien, um Konflikte oder Spannungen zwischen verschiedenen Parteien zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. Dann die Öffnung von Korridoren und Garantien für medizinische Einrichtungen. Zweitens Rechenschaft. Dokumentierte Massaker, sexualisierte Gewalt und Angriffe auf Krankenhäuser müssen international verfolgt werden. Drittens, ein politischer Rahmen mit Afrikanischer Union, regionalen Staaten und glaubwürdigen zivilen Stimmen am Tisch, statt ausschließlich mit bewaffneten Akteuren zu handeln. Ohne diese Trias wird jede Feuerpause wahrscheinlich nur eine Atempause sein. Für die humanitäre Lage bedeutet eine Feuerpause kurzfristig Nahrungsmittelhilfe in großem Umfang, Wasser- und Sanitärmaßnahmen gegen Cholera, Notimpfkampagnen, mobile Kliniken und Schutz. Mittelfristig braucht es die Wiederherstellung von Lieferketten, örtliche Märkte und Bargeldprogramme, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Und es braucht politische Arbeit gegen die Kriegsökonomie. Wer Lager plündert oder Treibstoffströme kontrolliert, profitiert vom Chaos. Genau dort müssten Sanktionen, juristische Verfolgung und diplomatischer Druck ansetzen. Abschließend kann man, denke ich, festhalten, dass der Sudan erneut an einem Kipppunkt steht. Al-Fashir ist mehr als eine Schlacht. Es ist ein Signal, dass der Krieg nicht nur Territorien verwüstet, sondern auch die soziale Infrastruktur des Landes zerstört. Wenn die Weltgemeinschaft den Anspruch ernst nimmt, Völkermord und Hungersnöte zu verhindern, müssten die Schutz- und Zugangsfragen besser gestern als heute gelöst werden und nicht erst, wenn Satellitenbilder das Ausmaß der Tragödie zeigen. Die bisherigen Bemühungen oder vielmehr Nichtbemühungen der internationalen Akteure, allen voran der UNO, stimmen uns jedoch leider nicht gerade optimistisch für die weiteren Entwicklungen im Sudan.
Und für unser zweites Update der heutigen Sendung kehren wir nach Deutschland zurück. Im Gegensatz zu Details zu unserem gleich folgenden Hauptthema des IIS habt ihr wohl von der nach Äußerung von Bundeskanzler Merz zur Migrationspolitik bundesweit entflammten Stadtbilddebatte sicherlich schon gehört. Wir wollen, da wir diese Debatte ebenso aufmerksam wie Kopfschütteln verfolgen, wobei sich das Kopfschütteln eher auf die gelinde gesagt sehr unbedachten Aussagen des Kanzlers bezieht, hier trotzdem noch einmal kurz einordnen, worum sich die Debatte dreht. Beginnen wir mal mit dem Stein des Anstoßes. Was hat Friedrich Merz denn genau gesagt, damit hier etwas so hochkochen konnte, dass es in den letzten Wochen sogar Menschen auf die Straße und zu Protesten getrieben hat? Auslöser waren Aussagen des Kanzlers von Mitte Oktober, also kurz nach Erscheinen unserer letzten Folge. Er sehe, Zitat, natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Diese Aussage verknüpfte er unglücklich mit Migration.
In der Folge präzisierte er unter anderem bei einem Auftritt in London, Deutschland brauche zwar Einwanderung, Probleme bereiteten aber diejenigen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, nicht arbeiten und sich nicht an unsere Regeln halten. Diese Gruppen, so Merz, prägten vielerorts das öffentliche Bild und sorgten dafür, dass sich Menschen unsicher fühlten. Das ist der politische Kern seiner Setzung, eine pauschale Klammer, die die Empörung befeuerte und bundesweit zu Demonstrationen und offenen Briefen, die auch von führenden Parteipolitikern, wie beispielsweise der früheren Grünen-Chefin Ricarda Lang gezeichnet wurden, führte. Wenige Tage später legte Merz in Berlin allerdings noch einmal nach, und zwar mit einer Formulierung, die der Debatte den nächsten Schub gab. Auf kritische Nachfrage erklärte er wortwörtlich: Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum, alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit. Das war am 20. Oktober 2025 auf einer Präsidiumsklausur der CDU und es markierte rhetorisch den Moment, in dem die Diskussion endgültig vom Fachlichen ins Symbolische kippte. Das Bild der Töchter als Kronzeuginnen für ein diffuses Unsicherheitsgefühl wurde seither vielfach kritisiert. Unter anderem, weil es empirische Lagen zu Gewalt gegen Frauen selektiv ausblendet und stereotype Deutungsmuster bedient. Wichtig für die Einordnung: Der exakte Wortlaut der ursprünglichen Stadtbildpassage taucht nicht in den offiziellen Mitschriften des Kanzlerauftritts auf, die entsprechende Stelle ist dort ausgelassen. Das erklärte die Bundesregierung mit redaktionellen Kürzungen und verweist auf das Neutralitätsgebot. Dokumentiert wurde dies unter anderem von Korrektiv. Für die Debatte heißt das: Wir arbeiten bei der Rekonstruktion des in Anführungsstrichen Auslösers mit O-Ton-Schnipseln aus Folgeterminen und mit Paraphrasen statt mit einer vollständigen Amtsmitschrift des konkreten Moments. Dies nur als Transparenzhinweis, damit klar ist, worüber wir hier sprechen. Gleichzeitig finde ich es höchst bedenklich, dass da einfach Mitschriften gekürzt werden. Aber auch bereits vor dem 20. Oktober, der die Debatte also noch einmal verschärft hatte, hat es in Berlin am Brandenburger Tor eine Kundgebung unter dem Motto Brandmauer hoch, wir sind das Stadtbild gegeben. Dabei demonstrierten hunderte Menschen für Vielfalt und gegen Rassismus. Mehrere Redner kritisierten Merz für seine Stadtbildaussagen schon damals. Eine Position, die der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz nachvollziehen kann. Höhne sagte dem WDR, es sei ganz wichtig für die Union und für andere demokratische Parteien, bei ihrer Sprache sehr genau darauf zu achten, keine Ressentiments, keinen Rassismus zu bedienen. Ansonsten würde die AfD nur weiter bestärkt, ohne dass die CDU davon profitieren könne.
In der Folge liefen Nachrichtenredaktionen heiß. Unter anderem ZDF Heute zeichnete die Gemengelage nach. Von Straßenprotesten unter dem Titel »Wir sind das Stadtbild« bis zu einem Brandbrief prominenter Frauen, die fordern, über tatsächliche Sicherheitsrisiken für Frauen zu sprechen, statt die Töchter als rhetorischen Platzhalter zu instrumentalisieren. Zugleich zeigte die Berichterstattung, dass es Zustimmung in Teilen der Bevölkerung gibt. Aber eben auch deutliche Kritik an Pauschalisierungen und an der Verschiebung von Debatten weg von Kommunalpolitik, Infrastruktur und Prävention hin zu Symbolbegriffen. Und genau diese vorschnelle Pauschalisierung, die mit dem gesetzten Ton des Kanzlers einhergeht und unseres Erachtens in dieser Form auch schlicht diskriminierend ist, verurteilen auch wir. Es wird freilich immer Menschen geben, die sich nicht an Regeln halten und die dann mit Konsequenzen rechnen sollten und müssen. Doch der Ton, wie er gesetzt wurde, verzerrt auch unseres Erachtens die Wirklichkeit in den Städten. Kurz, Sichtbarkeit im öffentlichen Raum ist nicht Ursache, sie ist Symptom vielfältiger, oft sozialer Problemlagen. Eine Debatte über mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sollte daher unseres Erachtens faktenbasiert und sachlich geführt werden und keinesfalls mit einer öffentlichen Aufforderung des Kanzlers, doch zu Hause mal Töchter zu befragen. Wir finden es bezeichnend und traurig, dass sich trotz der harten und vor allem auch anhaltenden Kritik der Bundeskanzler bisher zu keinerlei Relativierung, geschweige denn Entschuldigung für seine Wortwahl hat hinreißen lassen.
Ja, wie steht ihr denn zu diesem polarisierenden Thema? Lasst uns gerne mal eure Sicht auf die Dinge da. Möglichkeiten dazu habt ihr über Social Media oder zumindest bei Spotify gern auch als Direktkommentar unter unsere Folge. So, und damit steigen wir ins heutige Hauptthema ein. Als Einstiegsfrage bietet sich wohl an, was ist das EES überhaupt? Das Entry-Exit-System, kurz eben EES und auf Deutsch Einreise-Ausreisesystem, ist das neue digitale Grenzregister der EU- und Schengen-Staaten und Bestandteil der sogenannten Smart Borders-Agenda der EU-Kommission. Es ersetzt den Passstempel und erfasst elektronisch, wann und wo Reisende, die nicht EU-BürgerInnen sind, in den Schengen-Raum ein- und ausreisen. Offiziell gestartet ist das System am 12. Oktober 2025. Der Betrieb soll bis 10. April 2026 stufenweise in 29 europäischen Ländern eingeführt werden. Das Ziel ist eine moderne, verlässliche Dokumentation von Grenzübertritten für Kurzaufenthalt und die automatisierte Berechnung der 90-in-180-Tage-Regel. Letztere ist Teil der gemeinsamen EU-Visapolitik und gilt für alle Reisenden aus Drittländern, das heißt Länder außerhalb der EU und des Schengen-Raumes, die den Schengen-Raum besuchen. Sie besagt, dass VisuminhaberInnen sich innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen maximal 90 Tage im gesamten Schengen-Raum aufhalten dürfen. Vermutlich fragen sich jetzt einige von euch, was der Schengen-Raum ist. Er entstand mit dem sogenannten Schengener Abkommen aus dem Jahre 1985, worauf wir in unserem heutigen näher erklärt, wie erwähnt, noch ausführlicher eingehen werden. Weiter also mit dem EES. Wer wird erfasst und wer nicht?
Ja, das EES gilt für Drittstaatsangehörige, die ohne Aufenthaltstitel für einen Kurzaufenthalt ein- oder ausreisen. Also auch für visumfreie BesucherInnen, etwa aus dem Vereinigten Königreich oder den USA. Nicht betroffen sind EU-BürgerInnen und Schweizer Staatsangehörige, sowie Personen, die bereits einen Aufenthaltstitel eines teilnehmenden Staates oder ein nationales Langzeitvisum besitzen. Das System deckt, wie gerade schon erwähnt, 29 europäische Länder der Schengen-Zone und assoziierte Staaten ab. Irland und Zypern nehmen nicht teil. Eine weitere wichtige Frage ist natürlich auch, welche Daten werden gespeichert? Bei jeder ersten Registrierung werden die Daten aus dem Reisedokument erfasst, dazu ein Gesichtsbild und in der Regel 4 Fingerabdrücke. Bei späteren Reisen genügt meist der Passscan plus Fotoabgleich, da die Biometriedaten bereits vorliegen. Zusätzlich protokolliert das System Ort und Zeitpunkt von Ein- und Ausreise sowie Zurückweisungen an der Grenze. Damit entfällt der Stempel und die zulässige Aufenthaltsdauer wird automatisch nachgehalten. Die Speicherdauer ist gesetzlich begrenzt. 3 Jahre für regelkonforme Kurzaufenthalte und 5 Jahre bei Überziehung. Zugriff auf die Daten erhalten in erster Linie Grenz- und Visumbehörden, in klar definierten Fällen und nach Voraussetzungen auch Strafverfolgungsbehörden und Europol. Rechtsgrundlage ist die EU-Verordnung 2017/2226, die Zweck, Umfang und Kontrollmechanismen des Systems detailliert regelt. Die Einführung läuft dann folgendermaßen ab. Der Rollout ist gestaffelt. Mitgliedstaaten nehmen das EES stufenweise an ausgewählten Grenzübergängen in Betrieb, bevor der Vollbetrieb bis April 2026 erreicht wird. In Deutschland begann die Einführung an Flughäfen, zunächst am Standort Düsseldorf. Anschließend folgen große Drehkreuze wie Frankfurt und München, bevor schrittweise weitere Airports, See- und Landgrenzen hinzukommen. Während der Einführungsphase können Abläufe je nach Grenzübergang variieren. Ja, und was passiert konkret an den Kontrollpunkten? Erstreisende durchlaufen eine Erstaufnahme. Das heißt, der Pass wird gescannt, das Gesichtsfoto aufgenommen und Fingerabdrücke registriert. An Kiosken oder bemannten Schaltern. Diese Erfassung ist grundsätzlich einmalig. Bei künftigen Reisen beschleunigt sie den Prozess, weil nur noch der Pass gescannt und die Identität biometrisch abgeglichen wird. Für Grenzübertritte ohne erneute Biometrie gilt, wenn Reisende länger als 3 Jahre nicht einreisen oder den Reisepass wechseln, kann eine erneute Erfassung nötig sein.
Ja, und wofür das Ganze? Primär soll das EES die manuelle Stempelhistorie durch verlässliche digitale Ein- und Ausreisedatensätze ersetzen. Behörden können damit die Aufenthaltsdauer akkurat zählen, Überziehungen erkennen, Identitätsbetrug erschweren und Mehrfachidentitäten besser feststellen. Das System ist Teil der breiteren EU-Digitalisierungsstrategie für die Außengrenzen und wird von EULISA technisch betrieben. Die EU-Kommission, Mitgliedstaaten und Betreiber koordinieren Infrastruktur, Personal- und Informationskampagnen für Reisende. An dieser Stelle noch kurz zur Abgrenzung zum ETIAS-System. ETIAS, die elektronische Reisegenehmigung für visumsfreie Drittstaatenangehörige, ist ein eigenes System und startet erst später. EIS und ETIAS greifen zwar künftig ineinander, erfüllen aber unterschiedliche Funktionen. EIS dokumentiert Grenzübertritte, ETIAS entscheidet vorab über die Reiseberechtigung visumsfreier BesucherInnen. Ja, und wie immer, wenn etwas Neues eingeführt wird, gibt es natürlich auch BefürworterInnen auf der einen und GegnerInnen auf der anderen Seite, die ihre jeweiligen Argumente vortragen, was für eine ausgewogene und umfassende Meinungsbildung auch essentiell ist. Wir wollen uns im Folgenden daher mal anschauen, wie das EIS von unterschiedlichen Akteuren bewertet wird.
Ja, wenn man die politischen Verlautbarungen, die EU-Fachagenturen und die nüchterne Berichterstattung nebeneinander legt, entsteht das Befürworter-Narrativ in drei Schlagworten: Sicherheit, Effizienz und Verlässlichkeit. Gern auch als Modernisierung der Außengrenzen verkauft, und zwar nicht nur semantisch, sondern im Kern technisch. Weg vom analogen Passstempel hin zur digitalen Spurenlage über Ein- und Ausreisen. BefürworterInnen betonen zunächst die sicherheitspolitische Stoßrichtung. Ein Befürworter des neuen Systems ist Rasmus Stocklund, der dänische Minister für Immigration und Integration. Er wird auf den Internetseiten des Europäischen Rates anlässlich der Systemeinführung wie folgt zitiert: Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass Terroristen und irreguläre Migranten illegal in den Schengen-Raum einreisen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir eine wirksame Kontrolle über Drittstaatenangehörige, die in den Schengen-Raum einreisen, aufrechterhalten, damit wir die Sicherheit an den Außengrenzen stärken können. Mit einem EU-weiten IT-System wird es einfacher zu überwachen, wer unsere Grenzen überschreitet. Zitat Ende. In der Mitteilung des Rates zum Staat heißt es weiter, es sei wichtig, die Effizienz für Reisende zu erhöhen, also weniger Stempelarithmetik, mehr belastbare Daten. Außerdem werde das EIS Identity Fraud, also Identitätsbetrug, reduzieren, da in Echtzeit angezeigt werden könne, ob Personen ihre erlaubte Aufenthaltsdauer einhalten. Damit wird die Botschaft des politischen Lagers klar. Mehr Transparenz an der Grenze, weniger Identitäts- und Dokumentenbetrug, und zwar systematisch, nicht punktuell.
Die zweite Säule ist die Effizienzbehauptung. Und hier argumentieren BefürworterInnen bewusst alltagsnah. Die EU-Kommission hebt im Start-Update hervor: Durch die biometrische Erfassung beim ersten Grenzübertritt und die Quick Verification bei späteren Reisen werde der Grenzprozess planbarer und schneller, also Autobahnen der Daten statt Schlangen am Schalter. Wörtlich heißt es, das System liefere den nationalen Behörden Real-Time Information on who enters the EU and when. Erkenne Overstayer und Fälle von Identitätsbetrug und sorge so für ein sicheres Reiseerlebnis. Das Hochfahren über 6 Monate soll den Übergang abfedern. Die Kommission argumentiert hier als Change Managerin, getreu dem Motto anpassen, einüben und dann skalieren. Drittens verweisen BefürworterInnen auf Interoperabilität und Professionalität im Maschinenraum. Eulisa, die große IT-Agentur der EU, rahmt den Staat als neue Ära im europäischen Grenzmanagement. Der Executive Director Tilman Keber äußert sinngemäß, dass man dafür sorgen werde, dass das EIS ihr Versprechen einhalten werde, das Grenzmanagement zu stärken und das Reisen sicherer und effizienter zu machen. Technisch unterfüttert die Agentur mit dem Hinweis auf zentrale Speicherung unter Strict EU Data Protection und Security Standards und den stufenweisen Einsatz der Biometrie je nach nationalen Bedingungen. Aus Befürwortersicht klingt das nach Standards and Governance statt Ad-Hoc-IT. Die wichtige Botschaft ist also, es gibt eine institutionelle Verantwortungskette vom politischen Impuls bis zum operativen Betrieb. Ein argumentativer Joker ist die Verlässlichkeit bei der 90- bzw. 180-Tage-Regel. Die Kommission und der Rat betonen, EIS sorge damit erstmals für eine vollständige digitale Nachvollziehbarkeit dieser Fristen, sowohl für Visa-Befreite wie auch für Kurzzeitvisa. In der Befürworterlogik ist das faire Gleichbehandlung. Wer regelkonform reist, profitiert von klaren, nachvollziehbaren Einträgen. Wer überzieht, hinterlässt Spuren, die automatisiert erkannt und verfolgt werden können.
Einen weiteren Pfeiler bildet der Hinweis auf Schengen-Integrität in Zeiten politischer Nervosität. Zu viel Symbolik, zu viele nationale Sonderwege, das ist seit Jahren eine Spannungslinie. BefürworterInnen positionieren EES als systemische Antwort. Ein einheitlicher EU-Standard statt Flickenteppich. Der Rat spricht offen davon, dass ein EU-weites System die Kontrollfähigkeit zurückbringe. Die Kommission nennt das EES einen bedeutenden Schritt zur Modernisierung und Stärkung der Sicherheit der EU-Grenzen, während Eulisa das Zusammenspiel mit ETIAS betont, als Duo von Vorabprüfung und sauberer Grenzspur. In Summe bedeutet das regelbasierte Mobilität statt Bauchgefühl. Schließlich ist da noch der Betriebs- und Datenschutzverweis, den BefürworterInnen regelmäßig setzen, um Vorbehalte zu antizipieren. Alle Informationen würden unter strengen EU-Datenschutz- und Sicherheitsstandards gespeichert, wie Eulisa unterstreicht. Der Europäische Rat verweist in seiner Kommunikation auf die Anwendungsgrenzen, nicht EU-Kurzaufenthalte, sowie den stufenweisen Hochlauf bis April 2026. Eine Mischung aus Rechtsschranken und Pragmatismus. BefürworterInnen lesen darin die Zusicherung, dass das EES zweckgebunden bleibt, löschfristenbasiert arbeitet und datenschutzrechtlich eingebettet ist. In der politischen Verkaufsrhetorik, also sicherer und moderner, nicht gläserner.
Ja, trotz aller für sich genommen sicher auch berechtigter Fürsprachen des neuen Grenzkontrollsystems sehen wir das Ganze nicht völlig unkritisch. Und wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir immer darum bemüht sind, nicht nur eine Seite der Medaille zu beleuchten. Daher wollen wir nun noch zu kritischen Stimmen kommen und uns fragen, was Gegner von EES dem eben Gehörten entgegenhalten. Der erste größere Block der Kritik kreist um Grundrechte und Datenschutz. GegnerInnen halten EES für ein System mit erheblichem Datenhunger. Es erfasst bei Millionen Reisenden biometrische Daten, also Gesicht- und Fingerabdruck plus Reisedokument- und Bewegungsdaten und speichert diese standardmäßig über Jahre. Genauer gesagt ist eine Speicherung für 3 Jahre vorgesehen. Zugriff auf diese Daten sollen, wie vorhin bereits erwähnt, Grenz- und Einwanderungs- und Visabehörden, aber auch Behörden der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr sowie die deutschen Geheimdienste haben. Das Deutsche Institut für Menschenrechte bringt den Kern der Bedenken auf den Punkt. Der EES-Einsatz birgt grund- und menschenrechtliche Risiken, weil er die umfassende Vernetzung mit anderen Sicherheitsdatenbanken vorantreibt und damit Abfragen über den Zweck der ursprünglichen Datenerhebung hinaus ermöglicht. Besonders deutlich wird der Einwand, dass jede Grenzüberschreitung faktisch als Sicherheitsrisiko behandelt werde, unabhängig davon, ob man einen Indikator dafür hat, dass die Person ein Risiko darstellt oder nicht, wie Anna Arden von der Justus-Liebig-Universität in Gießen kritisiert. Das ist der Fundamentalkonflikt. Sicherheit durch mehr Daten versus dem Prinzip der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit bei der Verarbeitung sensibler, personenbezogener Informationen. Auch die europäischen Datenschutzbeauftragten mahnen eng gesteckte Leitplanken an. Der europäische Datenschutzbeauftragte hat im Vorfeld des Hochlaufs und schon früher in Fachgutachten betont, dass bei groß skalierten Systemen wie EES Zweckbindung, Speicherbegrenzung und Zugriffskontrolle nicht nur auf dem Papier bestehen dürfen, sondern in der Praxis nachweisbar sein müssen. Zum Start von EES unterstreicht die Europäische Aufsichtsbehörde, der Europäische Datenschutzausschuss, dass der Schutz personenbezogener Daten ein Grundrecht sei und dass Reisende über ihre Rechte informiert werden müssen oder auch auf einfache Weise Zugang zu ihren Daten erhalten sowie deren Berichtigung und Löschung beantragen können müssen. GegnerInnen lesen darin einen dicken Warnhinweis. Wenn die Aufsicht zum Staat die Rechtsdurchsetzung so prominent erinnern muss, ist der Compliance-Pfad steinig und Fehler treffen am Ende Menschen an der Grenze, nicht nur Systeme auf dem Papier.
Der zweite Kritikblock dreht sich um Fehleranfälligkeit, Diskriminierungsrisiken und Intransparenz. Biometrie ist stark, aber nicht unfehlbar. Falsche Negativtreffer, wie auch Fehlzuordnungen, können in einem Massenbetrieb handfeste Folgen haben. Verspätete Flüge, fälschliche Zurückweisungen und unnötige Befragungen und vieles mehr. KritikerInnen warnen, dass Bias in biometrischen Verfahren je nach Beleuchtung, Hautfarbe, Alter zu ungleicher Fehlerverteilung führen kann. Das Deutsche Institut für Menschenrechte fasst diese Sorge sogar noch weiter. Die zunehmende Komplexität und Vernetzung der Systeme mache für Betroffene schwer nachvollziehbar, welche Daten gespeichert werden und wie sie Entscheidungen anfechten könnten. Zugleich könnten höchstrichterliche Datenschutzurteile künftige Praxis kassieren oder umsteuern. Kurz, Technikfehler plus Blackbox-Logik gleich Rechtsunsicherheit. Und das nicht nur im Einzelfall, sondern systemisch. Drittens, funktionales Creep und Zugriffsweite. GegnerInnen kritisieren, dass IIS sei nicht nur eine Grenzdatei, sondern durch die Interoperabilität mit anderen Datenbanken auch ein Knotenpunkt. Je mehr Systeme miteinander sprechen, desto größer auch die Gefahr, dass Daten für neue Zwecke herangezogen werden. Interoperabilität erlaube parallele Abfragen und damit eine Ausweitung der Nutzung über den ursprünglichen Erhebungszweck hinaus. DatenschützerInnen mahnen deshalb strenge Prüf- und Protokollierungspflichten an und enge Rollen- und Rechtekonzepte, insbesondere wenn Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdienste nach den Regeln Zugriff erhalten. Auch mögliche Nebenwirkungen in der praktischen Durchführung werden ins Kritikfeld geführt. Schon in der Startphase betonen selbst neutrale bzw. wohlwollende Stimmen, die erste Erfassung mit Foto, Fingerabdruck und Datensatzanlage koste viel Zeit. Deutschlandfunk Nova formulierte zum Start nüchtern die Befürchtung, das neue System könne zu längeren Wartezeiten für alle führen. Andere gehen bei Bedenken von Start- und Umsetzungsschwierigkeiten noch weiter. Kinderkrankheiten bei Hardware und Software, Unterbesetzung an Kontrollspuren und Ferienverkehr, das alles seien mögliche Zutaten für eine Rezeptur des chaotischen Peaks. Und weil das IIS digital zwingend sei, ist bei Systemstörungen nicht ohne weiteres möglich, zum guten alten Stempel zurückzukehren. Rückstau würde entstehen. Diese Kritik ist weniger grundrechtlich als betriebspraktisch. Ein System, das das Versprechen abgibt, schneller zu sein, dürfe nicht monatelang langsamer sein, ohne Ausweichprozesse fair zu kommunizieren bzw. sie überhaupt zu haben.
Ja, wie wir bei der Recherche durchaus festgestellt haben, könnte man die Kritikkette jetzt an dieser Stelle mühelos um noch weitere 4 bis 5 Glieder erweitern. So wird beispielsweise unter anderem noch vor politischer Pfadabhängigkeit gewarnt. Das meint, ist IIS erst einmal flächendeckend und interoperabel am Netz, wächst der Druck, es für weitere Zwecke zu nutzen. Zum Beispiel zur Recherche bei Straftaten unterhalb der Schwelle schwer, zur Risikoprofilierung oder als Trainingskorpus für automatisierte Analysen. Es gelte also, Zweckausweitung strikt zu verhindern und Lösch- sowie Speicherfristen eng zu fassen. Mit diesem kurzen Hinweis auf einen für diese Sendung letzten Kritikpunkt, den wir aber noch für wichtig hielten, wollen wir die Contra-IIS-Liste aber nun schließen. Wie wir die Gesamtlage unter dem Strich bewerten, hört ihr gleich noch. Hier ist aber nun erstmal unser heutiges... Näher erklärt.
Wie eingangs angekündigt, wollen wir im heutigen Näher erklärt nun etwas genauer auf den Begriff Schengen im Kontext des danach benannten Abkommens blicken. Das Schengener Abkommen wurde 1985 an der Mosel im luxemburgischen Ort Schengen von zunächst 5 Staaten unterzeichnet. Es legte den Grundstein dafür, Personenkontrollen an den Binnengrenzen schrittweise abzubauen und stattdessen die Kontrollen an den Außengrenzen zu stärken. Ergänzt wurde es 1990 durch das Schengener Durchführungsübereinkommen. Die praktische Umsetzung startete 1995. Seit dem Amsterdamer Vertrag gehört der Schengen-Besitzstand zum EU-Recht. Die Kernidee ist, freie, unkontrollierte Reise zwischen den Mitgliedstaaten, flankiert von enger Polizei- und Justizzusammenarbeit. Heute umfasst der Schengen-Raum fast die gesamte EU sowie 4 assoziierte Nicht-EU-Länder, nämlich Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Nicht Teil des Raumes sind Irland und Zypern. Für hunderte Millionen Menschen heißt das, innerhalb Schengens grundsätzlich reisen, pendeln, Verwandte besuchen, ohne Passkontrolle an der Grenze.
Freiheit ohne Sicherheit ist Schengen allerdings nie gewesen. Parallel zum Wegfall der Binnengrenzkontrollen wurden gemeinsame Instrumente ausgebaut. An erster Stelle das Schengener Informationssystem, kurz SIS, die größte EU-Datenbank für Grenzmanagement und innere Sicherheit. Hier können Behörden etwa Ausschreibungen zu gesuchten Personen, Einreiseverweigerungen oder vermisste Gegenstände in Echtzeit abgleichen, eine Art gemeinsamer Fahndungsbildschirm also, der rund um die Uhr läuft. Neu hinzugekommen ist zum 12. Oktober 2025 das heute ausführlich besprochene Entry-Exit-System, EES. Wichtig ist auch die klare Arbeitsteilung. Die Staaten kontrollieren ihre Außengrenzen nach gemeinsamen Regeln, koordiniert durch EU-Vorgaben. Im Inneren sorgt Kooperation dafür, dass Kriminalität und irreguläre Migration nicht einfach weitergeschoben werden. Praktisch heißt das, wenn sich innerhalb Schengens die Grenzen öffnen, müssen an den Außengrenzen Standards und Technik hoch sein und Informationen fließen. Gleichzeitig kennt Schengen auch Ausnahmen. Der Schengener Grenzkodex erlaubt es, bei einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit vorübergehend wieder Kontrollen an einzelnen Abschnitten der Binnengrenzen einzuführen, als letztes Mittel und verhältnismäßig sowie zeitlich befristet. Vorgesehen sind enge Verfahren und Höchstfristen. Je nach Lage reichen diese von kurzfristigen Notfällen bis zu längeren, aber begründeten Zeiträumen. In den vergangenen Jahren haben mehrere Länder davon Gebrauch gemacht, etwa auch Deutschland bei besonderem Migrationsdruck oder zur Terrorabwehr.
Und was bedeutet Schengen jetzt konkret für Bürgerinnen und Bürger? Erstens Bewegungsfreiheit. Reisen ohne stationäre Grenzkontrolle. Ein Personalausweis oder Reisepass muss zwar weiterhin mitgeführt werden, die Grenzhäuschen bleiben aber meist leer. Zweitens, einheitliche Visaregeln für Kurzaufenthalte an der Außengrenze, wodurch Drittstaatsangehörige mit einem Schengen-Visum innerhalb des Raumes frei reisen können. Drittens, verkürzte Wege für Polizei und Justizzusammenarbeit, etwa bei Verfolgung über die Grenze hinweg oder bei der Zustellung von Rechtshilfe. All das macht Schengen zu einem Alltagsprojekt. Unauffällig, aber spürbar. Vom Wochenendtrip bis zur Pendelstrecke. Schengen ist damit mehr als keine Kontrollen. Es ist ein Paket aus Vertrauen und Verbindlichkeit. Offene Binnengrenzen, starke Außengrenzen, gemeinsame Datenbanken und abgestimmte Notfallmechanismen. Gerade diese Balance erklärt, warum Erweiterungen, wie zuletzt in Südosteuropa, politisch bedeutsam sind und warum Diskussionen über temporäre Kontrollen immer wieder aufflammen. Das System bleibt dynamisch, aber sein Grundversprechen soll bestehen bleiben, nämlich Binnenfreiheit, abgesichert durch gemeinsame Regeln.
So, Zeit fürs Fazit. Wir versuchen es relativ kurz zu halten. Was nehmen wir heute aus dieser Folge mit? Das EES ist mehr als ein technisches Update. Es verändert das Verhältnis zwischen Reisenden und Staaten. Die versprochene Effizienz ist nicht unrealistisch, aber sie hat einen Preis, nämlich massenhafte biometrische Erfassung, enge Koppelung an andere Datenpools und ein wachsendes Risiko der Zweckausweitung. Genau hier liegt unseres Erachtens der Knackpunkt. Sicherheit und Steuerung an der Außengrenze sind legitime Ziele, doch sie rechtfertigen nicht jede Form der Datensammlung. Ein System, das Fehlerquoten, Ausfälle oder falsch positive Treffer produziert, trifft nicht niemanden, sondern einzelne Menschen mit sehr konkreten Folgen bis hin zu ungerechtfertigten Zurückweisungen.
Entscheidend wird daher sein, ob Governance und Kontrolle mit der Technik Schritt halten. Klare Zweckbindungen, kurze Löschfristen, unabhängige Audits, transparente Fehlermeldesysteme, wirksame Rechtsbehelfe und politische Zurückhaltung bei der Verknüpfung mit immer neuen Datenquellen. Erfolg misst sich nicht nur an kürzeren Schlangen, sondern an Fairness-Kennzahlen. Wartezeiten ohne Diskriminierung, niedrige Fehlalarme, schnelle Korrekturen und nachvollziehbare Entscheidungen. Gelingt das, kann das EES tatsächlich für mehr Berechenbarkeit sorgen. Misslingt es, wird aus digitaler Ordnung schnell digitale Schieflage. Unser Maßstab bleibt deshalb, Freiheit und Sicherheit gemeinsam zu denken und die Technik so ausgestalten, dass sie Bürgerrechte nicht verschluckt, sondern schützt. Ja, und mit diesen abschließenden Gedanken verabschieden wir uns für heute und danken für euer Interesse. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und hören uns planmäßig in 4 Wochen wieder. Macht es bis dahin gut und bleibt gesund. Ciao, ciao aus München und bis bald.
Und ciao, zu dir sage ich bis gleich und einen guten Tag.